Das ist die zweite Folge in der Serie zum Brian Keller. Falls Sie die Folge 1 noch nicht gehört haben, dann finden Sie die im Feed. Und jetzt geht's los.
In der Familie hat es Probleme gegeben. Es hat für mich als, im Beruf Probleme gegeben, wirtschaftliche Probleme gegeben. Und wir sind deren Aufgabe nicht gewachsen gewesen. Bis zum Kinski war es wunderbar gewesen. Er ist also in die Schule gegangen für die Hochbegabten. Kann ich Ihnen zeigen, die Belege. Es war alles bestens gewesen. Und nachher ist alles irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Ich kann ja gar nichts machen, außer ausrufen. Er wird verrückt. Es ist ein verzweifeltes Schrei. Und ich möchte nicht wissen, was die anderen sagen. Haben Sie schon mal, was die Aufseher zu ihm sagen? Ja, das weiss man nicht, oder? Das weiss man nicht.
Brigitte, wer hören wir da?
Das ist die Stimme von Max Keller. Und der Max Keller ist der Vater von Brian Keller. Die Aufnahme, die wir gerade gehört haben, die kommt von einem Fernsehfilm, einem Rundschaubeitrag aus dem Jahr 2019. Aber noch vorher, ein Jahr früher, hat er auch auf die Republik angerufen und dann hatte ich das erste Mal ihn am Telefon gehabt.
Und was sagt er dort am Telefon?
Der Max Keller war total verzweifelt, als er angerufen hat. Er hat gesagt, mit seinem Sohn passiere etwas und das kann einfach so nicht weitergehen.
Willkommen bei der dritten Gewalt, dem Justizpodcast der Republik. Und wir sind mittendrin in einer Serie zum Fall von Brian Keller. Das ist Folge 2. Der berühmteste Häftling der Schweiz wird erwachsen. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, die Gerichtsreporterin der Republik, Brigitte Fürlimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Brigitte, in der ersten Folge haben wir über die Kindheit von Brian Keller geredet, bis er 2013 in Haft kam, weil die Justizbehörden unter massivem Druck eingeknickt sind und ein Sondersetting von ihm beendet haben. Wir spulen jetzt ein bisschen vor ins Jahr 2018. Es ist Dezember und du kommst eben das Telefon über vom Vater von Brian. Wer ist der Max Keller?
Der Max Keller ist zu dem Zeitpunkt, wo er in die Republik angerufen hat, eigentlich schon längstens pensioniert gewesen. Es ist ein älterer Herr. Er hat sein ganzes berufliches Leben lang als Architekt geschafft, vor allem in der Stadt Zürich, als freischaffender Architekt. Und er schafft bis heute, also er hat nie aufgehört. Er ist eigentlich bis heute jeden Tag in seinem Atelier und geht seinem Beruf als Architekt nachher.
Mhm. Er hat ja aus Verzweiflung angerufen, wegen seinem Sohn, Brian Keller. Wo steckt Brian denn zu dem Zeitpunkt?
Wo der Vater Keller angerufen hat, das war in der Weihnachtszeit 2018, ist sein Sohn schon seit Monaten im Gefängnis Böschwies gewesen. Das ist das grösste Männergefängnis der Schweiz. Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Und der Brian Keller war dort in einer Sonderabteilung für besonders gefährliche Insassen und dort in dieser Sonderabteilung nochmal an einem speziellen Sonderhaftregime unterworfen, wo der Vater schon an Weihnachten 2018 gesagt hat, das geht einfach nicht, das ist unmenschlich, das ist brutal und grausam, was mit meinem Sohn gemacht wird. Ich brauche Hilfe, ich kann das nicht mehr einfach so mit anschauen.
Mhm. Und nach dem Hilferuf steigst du selber in den Fall ein. Vorher hast du nie damit zu tun gehabt, mit dem Brian Keller oder dem Fall?
Doch, ich bin in meinem sehr langen Leben als Gerichtsreporterin auch schon mit dem Fall Brian Keller konfrontiert worden, wo er das erste Mal als Erwachsener wegen absoluten Kleinigkeiten mal vor Gericht gestanden ist und in der Hauptsache auch freigesprochen worden ist, muss man sagen. Er ist nur im Nebenpunkt in die Schuld gesprochen worden. Also, ich habe den Fall gut gekannt. Ich habe natürlich auch sehr eng mitverfolgt, wie man seine Zeit als Jugendstraftäter medial begleitet hat. Ich habe dort auch so ab und zu mal einen Hintergrundbericht geschrieben. Aber das ist alles schon ein paar Jahre her gewesen und ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich nochmal in die Situation komme, dass ich mich intensiv um den Brian Keller kümmere. Aber der Telefonanruf vom Vater ist dann tatsächlich der Auslöser für eine mehrmonatige Recherche.
Aus dieser Recherche hat es dann eine grössere Serie gegeben, die du in der Republik gemacht hast, zusammen mit dem Elia Blülle. Wir können jetzt hier nicht das genau gleich ausführlich machen, aber ein bisschen müssen wir das gleich nochmal schnell zusammenfassen, weil nachdem der Brian Keller ja wieder ins Gefängnis kam, ist er dann auch wieder freigelassen worden. Wie ist es dort weitergegangen?
Genau, also das, was du jetzt schilderst, das war der Zeitpunkt gewesen, nach dem abrupt abgebrochenen Sondersetting. Da haben die Justizbehörden ja einfach so in Gefängniszellen gesteckt. Was das Bundesgericht später gesagt hat, das kommt gar nicht in Frage, das darf ich dann nicht, das ist unzulässig. Dann ist er wieder zurück auf freien Fuß gekommen, hat in Freiheit gelebt und ist inzwischen auch erwachsen worden. Also ist volljährig 18 Jahre alt geworden. Und dann ist es eigentlich einige Zeit sehr gut gelaufen, erstaunlich gut, also nach dieser schwierigen Vorgeschichte von ihm. Und zum nächsten problematischen und sehr einschneidenden Zwischenfall ist es gekommen, wo er 2016 in einem Zürcher Tram auf einen Boxerkollegen gestoßen ist. Und zwischen diesen beiden jungen Männern ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Und die hat damit geendet, dass der Brian Keller seinem Widersacher einen Boxschlag versetzt hat. Und der andere junge Mann ist mit einem gebrochenen Kiefer auf dem Trottoir gelegen. Und dieser Faustschlag, diese Auseinandersetzung, hat den Brian Keller wieder ins Gefängnis gebracht.
Also er hat einem Kollegen den Kiefer gebrochen, muss wegen dem ins Gefängnis, er ist auch vorbestraft. Wo wird das Ganze denn problematisch?
Der Brian Keller hat wegen seiner Vorgeschichte als Jugendstraftäter ja schon sehr viel, viel zu viel Erfahrungen gehabt mit Gefängnisaufenthalt, wo einige sicher auch ungerechtfertigt sind. Das heisst, wenn er wieder inhaftiert wird wegen dem Vorfall, wo er nicht bestreitet, er sagt, er hat das gemacht.
Damals ja gerechtfertigt.
Genau. Dann ist er doch, hat er das Gefühl, er werde einmal mehr übermässig hart angefasst. Er hat dann schlussendlich für den Boxschlag eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten unbedingt bekommen. Das ist eine harte Strafe. Also er sitzt nicht einfach reuig und ruhig im Gefängnis, sondern er fährt dort schon an, aufbegehren, sich auflehnen, sagt, jetzt stecken mich schon wieder einstecken. Das haben er schon so oft gemacht in meinem Leben. Das ist nicht in Ordnung. Und er ist ein schwieriger, aufsässiger, renitenter Insasse. Das kann man sicher sagen. Das hat zur Folge, dass er von Gefängnis zu Gefängnis verschoben wird. Niemand will den haben, den mühsamen Häftling. Und es kommt dann die Odyssee durch Gefängnislandschaften in der Schweiz. Die führt dann irgendwann ins Bezirksgefängnis Pfäffiken. Das ist im Kanton Zürich. Und dort kommt es wirklich zu einem, vielleicht nicht ersten, aber sagen wir zweiten, absoluten Tiefpunkt in der Behandlung von Brian Keller.
Also wir sind im Jahr 2017 im Gefängnis Pfäffiken, Pfäffiken Zürich, also nicht das am Zürichsee. Was ist dort passiert?
Der Brian Keller wird dort Haftbedingungen ausgesetzt. Vielleicht in wenigen Worten, um nicht alles zu schildern. Der Brian Keller hat nur einen Poncho aus Papier tragen. Das war seine einzige Kleidung. Er hatte keine Unterwäsche. Seine Zelle war absolut nicht möbliert. Er hat auf dem nackten Boden geschlafen. Die Zelle war unterkühlt. Und er ist auch mindestens 2 Wochen lang, möglicherweise sogar mehr, ständig an den Füßen gefesselt gewesen, auch in den Zellen. Er hat keinen Hofgang bekommen, er hat tagelang nicht duschen, er hat nicht die Zähne putzen, er hat keinen Kontakt zu seinen Eltern gehabt. Und wenn die Anwälte mit ihm reden wollten, haben sie das nur von der verschlossenen Zellentür machen. Also das sind jetzt so ein paar Elemente von diesen Haftbedingungen. Es ist nicht alles. Und das haben Gericht und auch Experten im Nachhinein klipp und klar als menschenunwürdig bezeichnet.
Also das System war mal wieder komplett überfordert mit ihm, einmal mehr.
Ja, das kann man sagen. Es hat sicher mit der Vorgeschichte zu tun von Brian Kelly. Ich vermute, wenn man in der Amtsstube den Namen gehört hat, ist allen der Laden runtergegangen. Aber so geht das einfach nicht. Also, das ist schon erstaunlich, wie schnell, dass man derart an Grenzen kommt mit einem schwierigen Insass, einem jungen Mann. Und dass man da nicht Mittel und Wege findet, gemeinsam auch ihn menschlich und korrekt zu behandeln, egal, unabhängig davon, wie er sich benimmt. Weil das ist das, was von einem demokratischen Rechtsstaat gefordert ist, dass wir mit jedem Mensch, mit jedem Gefängnisinsassen jederzeit korrekt, menschlich und fair umgehen.
Man hat gar nicht probiert, um irgendeinen Zugang zu finden zu ihm, zum Schlagkorb zusammen.
Also, um mit dem schwierigen Insassen irgendwie noch einen Umgang zu finden. Du meinst irgendwie das. Also, wenn ich mit den Justizbehörden rede, mit den Verantwortlichen, dann sagen die mir immer, wir haben doch alles probiert, wir haben ihm alles angeboten, er hat einfach nicht wollen. Also, man schiebt immer die Schuld auf ihn. Es ist schwierig, im Nachhinein können aufzuzeichnen, was man ihm genau angeboten hat und wie, in welcher Art und Weise. Aber ich habe schon den Eindruck gewonnen, dass sehr frühe Gespräche abgebrochen worden sind. Also, dass man auch in dieser frühen Phase, wir sind immer noch im Jahr 2017, es ist die schlimme Erfahrung im Pfäffiken, dass man viel zu wenig probiert hat, von Behördenseite her, oft alle Involvierten einzubinden, an den Tisch zu setzen und gemeinsam eine Lösung zu finden. Das hat ganz früh müssen anfangen und ich denke, das hat die wenigstens eine kleine Hoffnung gegeben, um das Schlimmste zu verhindern, weil es ist ja dann nachher eigentlich noch schlimmer geworden als die Situation, die wir jetzt im Pfäffiken beschrieben haben.
Es ist noch schlimmer geworden, du tönst es schon an. Der Brian ist nach Pfäffiken in die Beschweiz gekommen, ins nächste Gefängnis, wo er eigentlich kurz vor der Entlassung steht und das Ganze wieder kippt.
Genau, also wir haben jetzt sicher 2-3 Stationen ausgelassen, aber es ist unmöglich, alles zu schildern. Er war dann einmal noch in Burgdorf gewesen, in einem Gefängnis, wo es gut gegangen ist. Aber jetzt, also wir sind wieder in dem Zeitpunkt, wo der Vater Keller angerufen hat, Weihnachten 2018, dort ist er schon seit Monaten in einem, ich habe es schon mal gesagt, aber man kann es nicht genug betonen, in einem absolut restriktive, der Schweiz unwürdige Haftregime gesessen. Und der Grund, warum er in dieser Isolationshaft war, in der Sicherheitsabteilung plus, ist, dass es zu einer Auseinandersetzung gekommen ist in der Beschweiz selber, in einem Abteilungsbüro von der Beschweiz. Und zwar wirklich traurigerweise wenige Monate, bevor er seine Strafe abgesessen hatte. Also seine Freiheit war eigentlich schon in greifbarer Nähe. Und dann kommt es zu einem Zwischenfall in einem Büro, wo sehr umstritten ist, was passiert ist. Aber dieser Zwischenfall hat dann dazu geführt, dass es alles noch schlimmer geworden ist als bisher.
Was sind die Versionen von dem Vorfall? Was erzählen die Leute?
Also ich tue jetzt mal zuerst sagen, was völlig unbestritten ist, einigermaßen völlig unbestritten ist. Der Beschweissinsasse Brian Keller ist von dem Abteilungsleiter für ein Gespräch ins Büro zitiert worden. Das sind noch 2 weitere Mitarbeiter im Zimmer gesessen, also 3 Beschweissmitarbeiter und ihnen gegenüber der Häftling Brian Keller. Und der Abteilungsleiter hat ihm gesagt, jetzt kommen die unterschiedlichen Versionen, Achtung, hat gesagt, man müsse ihn versetzen in eine andere Abteilung, und zwar in eine Sicherheitsabteilung. Der Brian Keller sagt, der Grund für die Versetzung sei, dass sich andere Insassen verschworen haben und gegen ihn zusammen da haben und dass ein Anschlag gegen ihn drohe, weil er ein bisschen unbeliebt ist. Unter gewissen Insassen, Brian. Und Beschweiss sagt, der Brian Keller hat sich in der alten Abteilung derart unmöglich benommen und hat andere Insassen schikaniert, so rumgeschubst und freche Sprüche gemacht und dass man ihn hat müssen versetzen, wenige Monate vor seiner Freilassung und das ausgerechnet in die Sicherheitsabteilung. Und wo der Brian Keller das hörte, der ist am Tisch gesessen, hat sich das angehört, dann ist er ausgeflippt. Das ist unbestritten, das sagt auch er. Er sagt, er hat einen Stuhl genommen in diesem Büro, einen leeren Stuhl neben ihm, und hat den hinter seinen Rücken in den Raum geworfen und hat damit einen Computer beschädigt. Nachher ist es zu einer Rangelei mit den Mitarbeitern von der Böse Schweiz, die im gleichen Büro gesessen sind. Und bei dieser Rangelei ist einer der Mitarbeiter leicht am Kopf verletzt worden. Und wie diese Verletzungen passiert sind, da gehen die Auffassungen extrem auseinander. Aber klar ist, das Resultat von dieser Auseinandersetzung, von dieser Rangelei, ein Gefängnismitarbeiter wird leicht verletzt.
Also es hätte eigentlich schon fast wieder können gut gehen, nur noch wenige Monate entfernt. Und dann ja, geht es wieder so durch ab. Er hat Nerven verloren.
Er hat absolut Nerven verloren, aber die Frage ist, haben die Behörden auch die Nerven verloren? Ich meine, das geht nicht, das ist völlig klar. Was er in diesem Büro gemacht hat, der Ausraster, das geht nicht. Aber dann kann man ihn bestrafen, da gibt es gefängnisintern genug Möglichkeiten. Aber das ist, die Auseinandersetzung in diesem Büro ist wirklich der Anfang von einer unglaublich langen, harten Strafverfolgung, die bis heute nicht beendet ist. Und der Vorwurf von der Staatsanwaltschaft, wo das muss untersuchen, der Fall ist, versucht die schwere Körperverletzung. Also man geht von einem ganz anderen Hergang aus. Und was mich schockiert bis heute ist, dass man nie eine Tatrekonstruktion gemacht hat. Man redet jetzt seit Jahren darüber, was damals in dem Büro in der Böse Schweiz passiert ist. Und ich habe mich immer gefragt, ist das überhaupt möglich von den Räumen her, von den Möbeln her, was man ihm vorwirft? Er hätte ja müssen über den Tisch hechten, hätte er das überhaupt können? Und wenn so viel auf dem Spiel steht, dann müssen wir doch erwarten, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft einfach mal in das Büro reingeht, das anschaut und probiert, die Szene nachzuspielen. Das ist bis heute nicht passiert und darum können wir bis heute darüber rätseln, was hat sich abgespielt in dem Büro. Aber für den Brian hat es ganz klare Konsequenzen gehabt. Ja.
Unmittelbar hat das heftige Konsequenzen gehabt. Also es war eben die Spezialabteilung. Es war eigentlich wieder ein Sondersetting gewesen. Wie wir es vorher schon mal gehabt haben, einfach unter ganz anderen Vorzeichen, ein Sondersetting innerhalb des Gefängnisses.
Ja, das ist noch interessant, dass du den Begriff benutzt. Weil für mich ist Sondersetting eigentlich ein positiv besetzter Begriff. Das ist etwas, wo man Jugendlichen hilft, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Das ist auch etwas, wo sehr erfolgreich ist in der Regel. Was mit ihm passiert ist, ist nur negativ und nur destruktiv gewesen. Man hat für ihn in der Böse Schweiz ein Haftregime installiert, wo Menschen unwürdig ist und wo später nationale und internationale Experten gesagt haben, mehr oder weniger deutlich, das kommt der Folter näher, wenn es nicht sogar schon Folter ist. Und man darf nicht vergessen, dem Haftregime ist der Brian Keller rund 3,5 Jahre ausgesetzt gewesen.
Das strenge Haftregime in der Böse Schweiz, das war also noch heftiger gewesen als die Erfahrung in Pfäffiken mit dem Papierponcho, den du vorher erzählt hast.
Ich finde eindeutig heftiger. Also ich kann vielleicht auch nur ein paar Stichworte erwähnen, was das bedeutet hat, 3,5 Jahre lang für den Brian Keller. Das Haftregime hat so ausgesehen, dass er total isoliert war. Er hat keinen Kontakt gehabt zu Mitgefangenen. Er hat nur Aufseher gesehen, wenn sie ihn zum Hofgang geführt hat, wenn es überhaupt zum Hofgang gekommen ist. Also er war eigentlich ständig 24 Stunden allein gewesen. Entweder 23 Stunden allein in der Zelle oder, wenn er durfte, es hat nicht immer geklappt, oder eine Stunde lang allein beim Hofgang. Und die meiste Zeit von diesen 3,5 Jahren hat man ihn für den Hofgang an Hände und Füßen gefesselt. Also er hat keinerlei Bewegungs- oder Sportmöglichkeiten gehabt. Er hatte keine Ausbildung gehabt, keine Arbeit, keine Ablenkung. Er ist einfach 23 Stunden pro Tag in dieser Zelle gesessen und umgetigert. er hat einen Fernseher gehabt, aber den hat er nur dürfen stehend hinter Gitter schauen, weil man Angst hatte, dass er den Fernseher trümmert. Und wenn man ihn hat wollen besuchen, egal ob ich das gewesen bin, ob das seine Anwälte gewesen sind oder seine Familie, dann haben die Besuche immer nur in einem kleinen Kabäuschen stattgefunden, hinter einer Panzerglasscheibe, wo man hat müssen den Kopf senken und im Mikrofon reden, wo in der Fensterbank gewesen sind. Das ist eine ganz schlechte Akustik gewesen und eine sehr unwürdige Situation. Und auch in dieser Besucherzelle ist der Brian Keller an Hände und Füße gefesselt sie. Aber ich denke, wirklich das Allerschlimmste, wenn ich das alles aufzähle, ist die totale Isolation, 3,5 Jahre lang, und das ständige gefesselt sie an Hände und Füße bei einem jungen, sportlichen Mann, der schon mehrere Gutachter als erwachsenen ADHS diagnostiziert haben.
Und in dieser Zeit, während dem strengen Haftregime, interveniert sein Vater. Er ruft dir an, Ende 2018, aber auch anderen Medien. Er startet, ich glaube, man kann ihm schon so ein bisschen sagen, eine Kampagne für seinen Sohn. Und die Medien berichten auch wieder darüber. Diverse Medien. Wie wir es eigentlich schon mal hatten, damals einfach unter ganz anderen Vorzeichen.
Ja, der grosse Unterschied zu früher, wo der Brian Keller als Jugendstraftäter Carlos berühmt wurde, ist, dass der Vater jetzt Hilfe sucht. Also er will, dass die Medien auf die Verhältnisse aufmerksam machen. Er hat gesagt, er hat schon alles probiert. Seine Anwälte haben natürlich, also die Anwälte von Brian Keller, haben natürlich auch alles probiert. Sie haben x Briefe geschrieben an die Justizdirektion. Sie haben den Rechtsweg beschritten. Sie sind gegen die Haftbedingungen ständig bis vor Bundesgericht gelangt. Also sie haben wirklich auf allen Kanälen probiert, etwas zu verändern, weil es hat eine zeitliche Dringlichkeit bestanden. Man hat gewusst, lang haltet das der junge Mann nicht mehr aus in dem Gefängnis. Und er hat, das müssen wir nicht verbergen oder beschönigen, er hat sich auch schlecht benommen im Gefängnis. Er hat auch unter diesen harten Haftbedingungen immer mehr aufbegehrt. Also er hat sich gewehrt und gekämpft und tobt, wie es irgendwie nur gegangen ist. Es ist wie seine einzige Reaktionsmöglichkeit war. Er war derart verzweifelt, kann man sagen, dass er nur noch aufbegehren konnte. Und das hat ihn natürlich nach wie vor zu einem schwierigen, man hat auch gesagt, renitenten, unsichtigen Häftling gemacht. Und der Vater hat das wie gesehen, sein Sohn begehrt immer mehr auf. Die Justizdirektion lässt nicht auf ihn, will nicht mit ihm zusammensitzen. Der Rechtsweg bringt auch nichts. Also man kann da vor das Bundesgericht gehen, aber im ersten Moment ändert sich nichts. Also will er, dass man wenigstens öffentlich über die Verhältnisse redet und dass der Bevölkerung klar und bewusst wird, was da in der Böschweiss passiert, im Gefängnis Böschweiss.
Und hat er Erfolg gehabt? Hat das etwas verändert?
Ich denke, es hat etwas verändert, aber so Schritt für Schritt. Und es sind wie so verschiedene Interventionen gewesen, die am Schluss wirklich das Resultat hatten, dass das Haftregime beendet worden ist. Also es sind Medien gewesen, die darüber geschrieben haben. Es war das Bundesgericht gewesen, wo immer mehr hat angefangen zu sagen, also liebe Zürcher Behörden, lang schauen wir dem nicht mehr zu. Also es ist schon ein bisschen hart, was ihr da möchtet. Im Moment müssen wir es noch akzeptieren, aber lang könnt ihr das im Fall nicht mehr machen. Und dann ist zunehmend, quasi Schlag auf Schlag, sind Interventionen gekommen von nationalen und internationalen Gremien.
Der Druck auf die Justiz ist grösser geworden. Und dort spielt ja noch auch ein Mann eine Rolle, der Nils Melzer. Das war auch in dieser Zeit gewesen.
Ja.
Wer ist das?
Das ist eine ganz ausschlaggebende Intervention gewesen. Der Nils Melzer ist ein Schweizer. Und er ist damals, wo der Brian Keller noch in der Böschweiss war, UNO-Sonderberichterstatter für Folter gewesen. Der Nils Melzer ist auf das Haftregime aufmerksam gemacht worden. Er hat sich das angehört, hat Unterlagen gelesen. Und er ist zum Schluss gekommen, dass das bedenklich ist, dass das Fragen aufwirft. Und dann hat er eine Anfrage gestartet an den Staat Schweiz. Das ist auf Ebene UNO, tut man immer mit den Staaten kommunizieren, also nicht mit Kantonen oder Städten. Und dann hat er eine erste Intervention gemacht an den Staat Schweiz und hat gesagt, könnt ihr bitte überprüfen, was da passiert in der Schweiz. Ich habe Bedenken, ob das noch menschenrechtskonform ist.
Ist das nachher der Moment gewesen, wo sich das Ganze zum Positiven gewendet hat?
Ja, das wäre zu schön und zu einfach. Ich denke, die Intervention von Nils Melzer hat sehr viel bewirkt, auch nicht auf die Schnelle. Er hat im Fall aber am Schluss müssen dreimal intervenieren bei der Schweiz, weil er einfach mit billigen, nichtssagenden Antworten abgespissen worden ist. Also der Staat Schweiz hat sich geweigert, mal zu untersuchen, was da im Kanton Zürich passiert, sondern man hat auf den Kanton Zürich aufgefordert, zu erklären oder Stellungnahmen zu liefern. Und die Stellungnahmen aus dem Kanton Zürich hat man dann Telgel am Nils Melzer zugestellt. Und der hat gesagt, hey, aber sorry, so läuft das nicht, so laufen UNO-Verfahren nicht. Ihr müsst das anschauen. Und es ist kein Strafverfahren, aber ich habe meine Besorgnis geäussert, jetzt müsst ihr dem nachgehen. Und das ist eigentlich nie passiert, aber das hat den Druck erhöht. Und es sind weitere UNO-Gremien aufmerksam geworden auf den Fall. Es hat unter anderem eine Gruppe gegeben, wo der Fall Brian Keller auf rassistische Elemente untersucht hat. Die sind ihn auch in der Schweiz besuchen, noch in dem alten Haftregime. Und sind dann später auch klar zum Schluss gekommen, da haben rassistische Handlungen und Überlegungen eine Rolle gespielt. Und zwar von Anfang an, was den Umgang mit dem Brian Keller betrifft. Schon, als er ein Kind war und schon, als er ein Jugendstraftäter war. Und was noch dazu kam, ist, wir haben jetzt immer von der UNO geredet, es haben auch nationale Gremien sich angefangen einschalten. Zum Beispiel unsere nationale Antifolterkommission, die auch schwere Bedenken geäussert hat.
Also der Druck von allen Seiten wird gross, bis es dann tatsächlich passiert. November 2023, der Brian Keller kommt eigentlich frei, weil er seine Haft abgesessen hat, oder ist das aufgrund von dem Druck passiert?
Es ist alles viel, viel komplizierter. Und vielleicht, Boas, müssen wir noch schnell einen Schritt zurück. Er ist ja nicht einfach von der Schweiz in Freiheit gekommen, aber der grosse Befreiungsschlag und eigentlich die grosse Veränderung ist dann gekommen, als er endlich die Schweiz verlassen konnte. Was eigentlich alle involvierten Kreise schon lange verlangt haben. Bergauf ist es gegangen ab dem Januar 2022. Dort ist er ins Bezirksgefängnis Zürich verlegt worden, in einen Normalvollzug. Und das ist wirklich grotesk. Dort ist der Brian Keller vom ersten Tag an in einem ganz normalen Setting gewesen. Hat mit den Mitgefangenen Kontakt gehabt, hat können viel Sport treiben, seine Zellentür war offen gewesen, keine Rede mehr von Hand- und Fußfesseln. Er ist einfach ein normaler Gefängnisinsatz geworden. Im Bezirksgefängnis Zürich. Und dort hat er sich benommen. Dort ist es zu keinem Aufbegehren gekommen, zu keinen Sachbeschädigungen, zu keinem Umspucken. Dort hat er sich wie einen normalen Insassen benommen. Und in dem Bezirksgefängnis Zürich hat er dann gleich noch müssen fast 2 Jahre bleiben und hat es wirklich fast 2 Jahre geschafft, sich zu benehmen, sich zusammenzureissen. Und im November 2023 ist der grosse Tag gekommen. Da ist er seit, ich würde sagen, fast 8 Jahren das erste Mal wieder auf einem Zürcher Trottoir gestanden und ist auf freiem Fuß gewesen. Und nein, es war nicht das Thema gewesen, dass er seine Strafe schon verbüßt hätte. Es sind auch noch einige Strafverfahren am Laufen. Also die Geschichte ist noch nicht abgeschlossen. Aber das Bundesgericht hat dann wie gemerkt, es droht er überhaupt. Der sitzt jetzt schon so lang. Also auch wenn er nochmal verurteilt wird und für die hängige Sache verurteilt wird, jetzt müsst ihr ihn freilassen. Weil sonst ist er am Schluss zu lang im Gefängnis gesessen. Und darum ist er im November 2023 auf freien Fuß gekommen.
Der Brian ist also frei, endlich wieder. Du bist dabei gewesen. Was war das für ein Moment gewesen, Brigitte?
Ja, es war ein regnerischer, kühler Novembertag, ein Freitag. Ich bin zusammen mit sicher 3 Dutzend anderen Journalisten, Journalistinnen, Kamerateams, Radioteams vor dem Bezirksgefängnis zugestanden und wir haben gewartet, bis er kommt. Und ja, irgendwann kommt das Auto anzufahren, die Tür geht auf und der Brian Keller steigt aus und kommt lächelnd auf uns zu.
Schön, jetzt fängt das Leben an. Ich bin nie darauf vorbereitet. Ich bin gerade aus der Haft rausgekommen, nie einen Tag mit anderen Menschen vorbereitet worden. Aber natürlich freue ich mich sehr, mit meiner Familie zusammenzukommen, draußen sein, freie Mensch sein.
Er ist endlich frei. Wahnsinnig viele Medien stehen um ihn herum. Es ist ein Medienrummel, mal wieder. Einmal mehr in diesem Fall.
Einmal mehr, aber es ist ausnahmsweise ein Medienrummel, wo der Brian Keller gefreut und sogar gerührt hat. Er hat nachher gesagt, es sei wirklich gerührt, dass wir alle gekommen sind, nur weil er freigelassen worden ist.
Wie entwickelt sich so eine Beziehung zwischen Journalistin und Häftling? In der nächsten kurzen Folge reden wir darüber, wie Brigitte Thürlimann den Fall begleitet hat und welche Rolle die Medien im Fall von Brian Keller spielen. Und am 15. April können Sie live dabei sein, wenn wir mit dem Brian Keller selber reden. Um 19:30 in Zürich im Kraftwerk. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung und wie Sie zu Tickets kommen, das finden Sie verlinkt im Beschrieb dieser Episode. Das war die 3. Gewalt, die Folge 2 der Spezialserie zum Fall von Brian Keller. Und falls Sie Lob, Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns über jede Rückmeldung per E-Mail an audio@republik.ch. Mein Name ist Boas Roux. Mich würde es freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind gerade wieder da.
Hallo, ich bin Marie José, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich störe dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertiefen. Es sind mehrheitliche Geschichten, die auf Hintergrund eingehen. Für das Lesen oder Hören, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch einen langen Tag vor dem Computer einfach möchte die Augen zutun. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Unter republik.ch/hallo kannst du auch hier ein Abo lösen. So, und das war es auch schon mit der Störung.